Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Psalm 23, den 6. Vers. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn uns am Anfang eines neuen Jahres jemand fragen würde, was wird dir wohl das neue Jahr bringen? Und wir würden antworten, nur Gutes, ausschließlich Gutes. Dann würde man uns wahrscheinlich nicht ernst nehmen. Und doch ist es so, das Wort Gottes sagt es mit absoluter Gewissheit, Gutes und Barmherzigkeit, und zwar nur Gutes und Barmherzigkeit, werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also nur Gutes und Barmherzigkeit. Das heißt, das, was Gott in unser Leben einordnet, auch im neuen Jahr, das wird gut sein, was es auch immer sein mag, und es kommt aus der Fülle seiner Barmherzigkeit heraus. Man kann auch übersetzen mit Huld oder mit Gnade, das heißt also alles Gute, das Gott uns zukommen lassen wird in diesem Jahr, ist eine Folge, eine Frucht seiner Gnade, die in Christus Jesus geschehen ist und für uns da ist, um es neutestamentlich zu formulieren. Denn alle Segnungen, die Gott für uns bereithält in diesem neuen Jahr, haben wir in Christus. So haben wir es auch gelernt aus dem Epheserbrief Kapitel 1. Immer wieder weist der Apostel Paulus darauf hin, dass alle Segnungen, alle himmlischen Segnungen der Gemeinde Jesu zuteil geworden sind und zuteil werden in Christus. Das ist immer wieder seine Formulierung, durch Christus oder in Christus. Das heißt, aufgrund dessen, was Christus ist, aufgrund seiner Gnade, der Gnade Gottes in Christus Jesus, aufgrund dessen, was er am Kreuz für uns Sünder getan hat. Also jeder Segen ist aufs Engste damit verbunden. Es wird uns also Gutes und Barmherzigkeit begleiten, auch im neuen Jahr. Ich denke, das ist eine sehr tröstliche Wahrheit. Und es ergibt sich einfach aus dem, was David hier zuvor in diesem sehr bekannten Psalm, ich denke, dass jeder unter uns diesen Psalm kennt, vielleicht auch auswendig kennt, es ergibt sich also aus dem, was David zuvor in diesem Psalm sagt. Denn es heißt in Vers 6 am Anfang, fürwahr, das fehlt hier im Luthertext, in der Luther-Übersetzung, fürwahr, und bezieht sich auf all das, was David zuvor ausführt über seine Beziehung zu dem Gott Israels, dem guten Hirten, denn er ist der Bundesgott. So wird er auch im Alten Testament bezeichnet, Yahweh, der Gott Israels ist der Bundesgott, der sich dann später im Herrn Jesus Christus geoffenbart hat, der von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das wussten die Juden, dass Jesus sich hier eins machte in seiner Aussage mit dem Bundesgott Israels. Und deshalb wollten sie ihn steinigen. Sie wollten ihn umbringen. Es gelang ihnen nicht, weil Gottes Stunde für den Herrn Jesus noch nicht gekommen war. Aber sie hatten das erkannt. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann identifizierte er sich damit mit dem Bundesgott Israels. Und David konnte hier aus dem reichen Schatz seiner Erfahrung heraus bezeugen, dass dieser gute Hirte, der Bundesgott Israels, ein fürsorgender, ein barmherziger Gott ist. Er selbst, David, hatte ja in jungen Jahren die Schafe seines Vaters gehütet und er hatte sich für sie eingesetzt, sogar mit seinem Leben. Er erzählt davon in der Begegnung, die er gehabt hat mit Saul, dass er sie errettet hat von den Löwen und auch von den Bären. Er war also bereit, sein Leben zu lassen für seine Schafe. Und er wusste, dass dieser Gott Israels, der Bundesgott Israels, auch bereit war, sich ganz und völlig mit seiner ganzen Existenz, mit seiner ewigen Existenz für seine Schafe, für sein Volk einzusetzen. Und er beginnt hier mit den Worten: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Das heißt, der Hirte Israels, der auch der Hirte Davids gewesen ist, versorgt seine Schafe. David selbst hat das immer wieder erleben dürfen, wie gut Gott für ihn sorgte. Nicht nur im Land Israel, sondern auch außerhalb Israels, zum Beispiel bei den Philistern, wo er sich ja etliche Zeit aufhielt. Überall war dieser Hirte, der Gott Israels, mit ihm, bei ihm, sorgte für ihn, umschloss ihn mit seinem Frieden, bewahrte ihn vor den Angriffen von Seiten der Feinde. Er sorgte für sein Schaf. Wenn hier dieses schöne Bild vor unserer Seele steht, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser, wörtlich zum Wasser der Ruhe, dann deutet dieses Bild hin auf die nötige Versorgung der Schafe mit Nahrung. Und wenn wir das sofort einmal übertragen auf uns, auf solche, die zum Herrn Jesus Christus gehören und damit Schafe des großen Hirten sind, wenn wir das sofort einmal anwenden, geistlich anwenden, dann bedeutet das nichts anderes, als dass der Herr uns auch im neuen Jahr versorgen will mit der Nahrung seines Wortes. Wir können es natürlich auch auf das Materielle zunächst einmal beziehen. Gott lässt seine Schafe auch in materieller Hinsicht nicht im Stich. So haben wir es jetzt in der Bibelstunde gehört. Am Donnerstag, da haben wir uns mit dem Vater Unser beschäftigt, und zwar mit der Bitte: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und da geht es ja um eine ganz praktische materielle Versorgung. Nun sind wir ja alle ziemlich versorgt und haben zum Teil auch sogar großen Überfluss. Aber es könnte enger werden in Zukunft für Gemeinde Jesu, es könnte knapper werden. Und wir denken daran, dass uns die Bibel eine Zeit prophezeit, in der wir nicht mehr kaufen noch verkaufen können. Das wird die Zeit des Antichristen sein. Wie werden wir dann durchkommen? Wer wird uns versorgen? Da ist mir persönlich die Geschichte von Elia immer wieder so wertvoll, der von den Raben versorgt wurde. Gott befahl den Raben, ihn zu versorgen. Oder aber er ging dann ins Ausland zu einer Witwe in Zapat. Ich habe einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Also Gott weiß auf mannigfaltige Art und Weise, wie er seine Leute durchbringt, auch in Zeiten, in denen es ganz, ganz eng wird. So können wir es zunächst einmal auch auf das Materielle beziehen. Aber dann, und das ist ja die Hauptsache, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, so sagt der Herr Jesus, sondern von einem jeglichen Wort, das aus meinem Munde geht. Ein Wort, ein Zitat aus dem Alten Testament, 5. Mose Kapitel 8. Gott lehrte sein Volk, auf seine Verheißungen zu schauen und seinen Verheißungen zu vertrauen. Und da geht es um das Wort Gottes. Gott hat uns sein Wort gegeben in der Vergangenheit. Im vergangenen Jahr haben wir es erleben dürfen. Immer wieder hat er uns versorgt mit seinem Wort. Und das ist eine ganz, ganz große Gnade. Und er wird es auch in Zukunft tun. Wir leben ja nun mal in einer Zeit, in der das Wort Gottes sehr rar ist, sehr selten ist. Wir denken da an die Zeit, in der Samuel groß geworden ist. Eine sehr gottlose Zeit. Die Priester dachten nicht daran, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Im Gegenteil, sie führten ein sehr, sehr lasterhaftes Leben. Denken an die Söhne Elis. Und in dieser Zeit, so heißt es, so lesen wir im 1. Samuel-Buch, war das Wort Gottes rar. Es gab wenig Offenbarungen Gottes. Samuel war dann der Mann, den Gott dazu gebrauchte, das Wort Gottes wieder unter das Volk zu bringen, das Volk zu richten. Er war ein Richter, er war ein Prophet, er war ein Richter. Er tat das in großer Liebe und Geduld, über 20 Jahre lang, bis es dann zu einer Erweckung in Israel kam und man bereit war, seine Götzen über Bord zu werfen. Lange hatte es gedauert, aber das Wort Gottes tut eben sein Werk. Und da braucht man viel Geduld, bis auch die Früchte dieses Wortes sichtbar sind. Also das war damals eine Zeit, in der das Wort Gottes sehr rar war, und ähnlich ist es in unseren Tagen. Das Wort Gottes ist selten geworden. Es wird kaum noch verkündigt von den Kanzeln hin und her auf den Lehrstühlen. Auf den theologischen Lehrstühlen befinden sich solche, die das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen oder die es verkehrt verstehen und auslegen und weitergeben. Und die Heilstatsachen, die uns so kostbar und so wichtig sind und so wertvoll sind, vom Kreuz her, von der Auferstehung, von der leiblichen Auferstehung Jesu her, von seiner Erhöhung und seiner Wiederkunft, werden geleugnet. Das Wort Gottes ist selten geworden in unserem Land. Umso kostbarer ist es und umso dankbarer dürfen wir sein, dass wir dieses Wort Gottes haben und dass wir es recht verstehen können. Und dass es auch in unserer Zeit noch Menschen gibt, die es recht erklären können. Es geht ja nicht nur darum, das Wort Gottes zu zitieren, sondern es geht darum, das Wort Gottes zu erklären. So ist es auch zur Zeit des Alten Testamentes schon gewesen. Wir denken an das Buch Nehemia. Sie erklärten das Wort Gottes, sodass die Leute dieses Wort auch verstehen konnten. Gott gebraucht immer wieder menschliche Werkzeuge, damit das Wort Gottes recht verstanden und recht weitergegeben wird, erklärt wird. Darum geht es ja. Es gibt es auch heute noch, und wir wollen von Herzen dafür dankbar sein, dass das so ist und dass wir damit rechnen dürfen. Denken wir noch einmal hier an diesen letzten Vers. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Dass wir damit rechnen dürfen, dass das Wort Gottes uns auch im neuen Jahr erhalten bleibt. Das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste. Ich habe schon manches Mal gesagt, zur Not. Ich sage das ganz bewusst und setze und füge hinzu, durch die Gnade Gottes, zur Not können wir auf alles verzichten, aber nicht auf Gottes Wort. Auf Gottes Wort können wir nicht verzichten. Wenn wir das nicht mehr haben, wenn es uns so ergehen würde, wie es im Propheten Amos prophezeit wird, sie werden das Land durchstreifen und werden das Wort Gottes suchen und es nicht finden. Das wäre das Schrecklichste, was uns passieren könnte. Also das Wort Gottes brauchen wir und das Wort Gottes soll uns auch im neuen Jahr begleiten und erhalten bleiben. Er führet mich auf grüner Aue oder er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Dadurch wird unsere Seele immer wieder erquickt. Er erquicket meine Seele. Hier geht es um eine Wiederherstellung der Kraft. Ihr Lieben, das ist doch so, dass uns oftmals ja die Puste ausgeht, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren, dass wir einfach erschöpft sind. Nicht nur körperlich, sondern eben auch geistlich. Und dann brauchen wir neue Kraft, dann brauchen wir Erquickung für unsere Seele, Erneuerung für unsere Seele, Wiederherstellung. Und genau das meint David hier, wenn er sagt, er, dieser gute Hirte, mein Gott, der Bundesgott Israels, er erquicket meine Seele. Er schenkt mir auch immer wieder Ruhe und Stille, das Wort Gottes in meiner Seele wirken zu lassen, es in meine Seele aufzunehmen. Das ist wichtig und dieses Bild vom Weiden auf grüner Aue und Führen zum Wasser der Ruhe, vom Lagern auch, wie man diese Worte auch immer weitergeben mag, ist ein Hinweis auf die Stille, die wir brauchen und die wir auch immer wieder haben dürfen im Umgang mit Gottes Wort. Das ist das Wichtigste, das muss uns erhalten bleiben. Sonst darben wir. Es heißt hier, es soll uns nichts mangeln. Das heißt, wir sollen keinen Mangel haben, wir brauchen nicht zu entbehren, wenn wir Gottes Wort haben. Aber dazu ist eben auch immer wieder diese Stille nötig. Und manche müssen sich diese Stille mit aller Gewalt nehmen. Ich denke da gerade an den Bruder von Pastor Wilhelm Busch, Johannes Busch, der als Evangelist viel unterwegs war, ein sehr tätiger Mann, ein sehr aktiver Mann. Und er hat ein Büchlein geschrieben mit dem Titel »Stille Gespräche«. Und da berichtet er davon, dass ihm das ungeheuer schwer fiel, sich immer wieder Raum zu verschaffen, um mit dem Wort Gottes in der Stille Umgang zu haben. Und gerade in unseren Tagen, in unserer Zeit, wo so vieles stressig ist und die Einzelnen auch draußen im Berufsleben so sehr gefordert werden, ist es ungeheuer schwierig, sich immer wieder diese Zeit der Stille zu nehmen. Aber es muss sein. Und es kann auch sein. Aus der Stille erwächst unsere Kraft, auch unsere geistliche Kraft. Damit wir nicht auf der Strecke bleiben, brauchen wir den stillen Umgang mit Gottes Wort. Da müssen wir eben das ein oder andere mal zurücklassen, beiseite lassen und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche ist, dass der Herr uns versorgen will mit seinem Wort. Das sind auch die schönsten Zeiten, die wir haben, im stillen Umgang mit Gottes Wort. Wenn der Herr zu unseren Herzen redet, wenn er uns innerlich stärkt und tröstet, auch überführt von der Sünde, korrigiert und seine Herrlichkeit offenbar macht, die Fülle seiner Gnade, in der wir alles haben, was wir brauchen, all das, was wir von Natur aus nicht haben, haben wir in Christus. Ist uns von Gott her in Christus geschenkt. Dann werden wir erquickt, gestärkt und können zuversichtlich auch unseren Weg weitergehen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Er wird uns versorgen mit seinem Wort, mit seiner Gnade. Er führt uns auf rechter Straße, um seines Namens willen, so heißt es hier. David ging seinen Schafen voran, er führte sie, Gott, der Gott Israels, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, geht uns voran durch das neue Jahr hindurch, er führt uns, er leitet uns nach seinem Rat und nimmt uns am Ende mit Ehren an, so sagt Asaf im Psalm 73. Und zwar auf rechter Straße, was ist damit gemeint, auf rechter Straße? Er leitet mich auf, so heißt es in einer anderen Übersetzung, auf Gerechtigkeitspfaden im Unterschied zu ihr Wegen, um seines Namens willen. Und ich las einmal, das liegt nun schon lange zurück, dass Schafe immer dazu neigen, den Irrweg zu folgen. Und dann auch gerne an giftige Kräuter sich laben wollen. Kaum ein Unterscheidungsvermögen haben. Sie neigen dazu, woran das auch immer liegen mag. Das ist aber das Zeugnis auch, dass Gottes Wort gibt über uns Menschen. Wir neigen zu den Irrwegen. Und wir neigen uns da zu nähren, wo nichts Gutes auf uns wartet. Und wo wir dann innerlich vergiftet werden durch falsche Lehre. Das ist hier gemeint, dass wir bewahrt werden sollen im neuen Jahr vor falscher Lehre, vor Irreführung, vor falschen Wegen, die wohl dem Menschen zunächst einmal gefallen, die ihn aber ins Verderben hineinführen. Und da dürfen wir dann damit rechnen, dass der Herr, der uns vorangeht, der gute Hirte, uns auf rechter Straße führt, und zwar um seines Namens willen. Das haben wir ja nicht verdient, auf rechter Straße geführt zu werden. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass wir nicht in die Irre gehen, sondern bleiben bei dem alten Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. bei dem alten Evangelium, das doch immer wieder neu aufleuchtet in unseren Herzen. Das haben wir ja nicht verdient. Und darum bedeutet hier um seines Namens willen zunächst einmal aus seiner Barmherzigkeit, aus seiner Gnade heraus. Auch das gehört zu Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und eben zu seiner Ehre, beides beinhaltet diese Aussage um seines Namens willen. Also weil er uns gnädig ist und weil es um die Ehre Gottes geht. Darum wird Gott uns an seine Hand nehmen, er wird uns vorangehen, wie ein guter Hirte seinen Schafen vorangeht und wird uns recht führen, sodass wir bewahrt bleiben vor Irrwegen. Das ist eine wunderbare Sache. Als nächstes ist hier die Rede von den dunklen Tälern und wie der gute Hirte durch diese dunklen Täler hindurchführt und sein Stecken und Stab uns trösten. Immer wieder wollen wir die Beziehung hier sehen zu Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit. Auch Vers 4 gehört eben dazu. Die dunklen Täler. Auch sie gehören zu dem Guten und zu dem, was Gottes Barmherzigkeit uns in diesem Jahr zumuten wird, um es mal so auszudrücken. Und ein lieber Bruder, der schon ziemlich jung heimgegangen ist, pflegte immer wieder zu sagen, Gott kann seinen Kindern manchmal sehr viel zumuten. Dieses Zumuten war nicht anklagend gemeint. Aber er hat es eben so empfunden, dass manches eben fast über die Kraft ging. Aber da, wo wir meinen, es geht über Vermögen, da hat Gott doch immer wieder auch eine ganz andere Sicht der Dinge. Er wird uns nicht versuchen lassen über unser Vermögen, sondern wird machen, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass wir es ertragen können. Und so war es doch im vergangenen Jahr, oder etwa nicht. Es ging manchmal bis an die Grenze unserer Kraft, unseres Vermögens. Manchmal dachten wir, es geht darüber hinaus. Wir können nicht mehr, wir schaffen es nicht mehr. Aber es ging doch, sodass wir jetzt das neue Jahr zuversichtlich und mutig angehen können. Es ist die Rede hier von den dunklen Tälern. Luther hat das ja unübertrefflich übersetzt, wenn er hier sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wenn ein Hirte dort im Orient seine Schafe auf höher gelegene Weideplätze führen will, dann geht es immer durch tiefe Felsschluchten hindurch. Und in der damaligen Zeit war es so, dass da manche Raubtiere lauerten oder Räuber auch, die die Schafherde und auch den Hirten bedrohten. Aber sie mussten da hindurch, um eben auf diese Weideplätze zu gelangen. Und da haben wir hier ein Bild der Unerschrockenheit und des zuversichtlichen Gehens hindurch, durch diese Täler, durch diese finsteren Täler hindurch. Es ist vom Wandern die Rede und ein Wanderer hat einen festen Schritt, einen steten Gang. Da ist nichts Flüchtiges, nichts Aufgeregtes. Und was ist der Grund dafür, dass David das so sagen kann im Blick auf sein persönliches Leben und auch im Blick auf das Leben des Volkes Gottes insgesamt? Ich fürchte kein Unglück und wir fürchten kein Unglück. Warum kann er das so sagen? Weil er weiß, der gute Hirte ist bei uns. Er ist mit uns. Er ist mittendrin und geht uns voran. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und vielleicht ist uns das schon einmal aufgefallen, dass es hier ganz persönlich wird. Immer wieder, wenn ich über diesen Text zu sprechen habe, immer wieder weise ich darauf hin, dass in den ersten Versen die Rede in der dritten Person geführt wird. Der Herr ist mein Hirte, er ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und dann wird es ganz persönlich. Dann wechselt David hier von der dritten zur zweiten Person. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gerade in den dunklen Tälern unseres Lebens. Und ihr Lieben, wenn dann das letzte dunkle Tal kommt, das Tal des Todesschattens, so heißt es hier wörtlich, das Tal des Todesschattens, wenn es da nicht ganz persönlich geht, wenn ich da nicht weiß, der Herr ist mein Hirte ganz persönlich, ich habe ein persönliches Verhältnis zu ihm, er hat mir meine Sünden vergeben, nicht nur er vergibt Sünden im Allgemeinen, er hat die Sünden der Welt getragen am Kreuz, nein, er hat meine Sünde getragen, er liebt mich, er ist für mich da, er sorgt für mich, er ist bei mir. Wenn das da nicht ganz persönlich wird, dann sind wir verloren, ja. Womit sollen wir uns dann trösten? Und David hatte dieses unmittelbare, ganz persönliche, vertrauensvolle Verhältnis zu seinem Gott. Das finden wir bei David. Wir finden viele Sünden bei David. Wir könnten ihn wegen vieler Dinge anklagen, die er verkehrt gemacht hat. Viel unschuldiges Blut klebte auch an seinen Fingern. Das wissen wir aus seiner Lebensgeschichte. Aber eines hat David nie getan. Er hat nie einen anderen Gott angebetet als den Gott Israels. Er hatte nie Götzendienst getrieben. Der Gott Israels, der gute Hirte, war für ihn der einzig wahre Gott, den er unendlich lieb hatte. Trotz allem, trotz aller Verfehlungen, trotz aller Schande, die er auf den Namen Gottes gebracht hatte, durch Ungehorsam, durch Sünde. Aber er hing an ihm mit seiner ganzen Seele. Ihr Lieben, wenn das der Fall ist bei uns, dann ist alles gut. Wir mögen noch so unvollkommen sein und sind es ja und haben auch im vergangenen Jahr oftmals versagt. Der Herr hat all das zugedeckt durch sein kostbares Blut. Er hat uns unsere Schuld vergeben, unsere Sünde vergeben. Und so dürfen wir dann auch getrost durch das neue Jahr gehen, als solche, die sagen mit David: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Du bist mein Ein und Alles. Ohne dich kann ich nicht mehr sein. Ohne dich will ich nicht mehr sein. Ohne dein Wort kann ich nicht mehr sein. Ohne dein Wort will ich nicht mehr sein. Ohne dich bin ich haltlos, hilflos, heillos. Ich brauche dich. Ich werde erinnert an einen Prediger, der einer meiner Vorgänger gewesen ist in der Zeit, ja, das war noch nicht die Else-Lasker-Schüler-Straße, das war vorher noch, Bruder Krömer, so hieß er, Prediger der Evangelischen Gesellschaft. Er sagte einmal: Meine Theologie ist ganz einfach geworden. Sie lautet: Ich brauche dich alle Zeit. Ich brauche dich alle Zeit. Und so konnte David sagen: Ich brauche dich, dich den guten Hirten. Ich brauche dich unbedingt. Und wir können es auch so sagen: Herr Jesus, im neuen Jahr brauchen wir dich. Wir brauchen dich unbedingt. Ohne dich können und wollen wir nicht den Weg durch das neue Jahr hindurchgehen. Dein Stecken und Stab, der Stecken war dazu da, die Feinde zu vertreiben, die bösen Tiere zu vertreiben. Und der Stab war dazu da, um zu leiten, um zu führen. Stecken und Stab in der Hand des Hirten waren für die Schafe ein großer Trost. Deshalb heißt es hier: Fürchte ich kein Unglück. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor den dunklen Tälern in diesem Jahr. Sie werden kommen, mit Sicherheit, für jeden Einzelnen von uns. Und vielleicht für den einen oder anderen, und manche unter uns sind ja schon älter, aber auch die Jüngeren, kann es treffen, wenn es dann durch das letzte Tal der Todesschatten geht, dann ist es von ungeheurer Bedeutung, dass wir das wissen. Dein Stecken, Herr Jesus, und dein Stab, dein Wort trösten mich. Du tröstest mich. Ich fürchte mich nicht. Du gehst mit mir. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Nun, fällt uns vielleicht ein bisschen schwer, dieses Bild jetzt hier aus der Beziehung zwischen dem Hirten und den Schafen zu nehmen. Aber ich las das in einem Buch von einem ehemaligen Schafhirten in Ostafrika. Gibt es also ein schönes Buch über Psalm 23, wo das alles ausführlich geschildert wird, welch ein Verhältnis der Hirte hat zu seinen Schafen, mit wie viel Mühe das verbunden ist. Also wenn wir von einer Schafherde hören, dann haben wir vielleicht so ein idyllisches Bild vor uns, wie ich es auch einmal hatte, als ich im Westerwald war, in Rehe, und aus dem Erholungsheim, aus dem Speisesaal heraus eine Schafherde sah, die sich gelagert hatte auf einer schönen Wiese. Oder wenn wir sonst irgendwo unterwegs sind im Sauerland oder auch im Westerwald oder wo auch immer und sehen dann eine Schafherde. Also damit dürfen wir das nicht verwechseln hier. Das ist zwar wunderschön, aber das, was David erlebt hat mit seinen Schafen, das war harte Arbeit, war das. Und das war also nicht immer so angenehm. Und so schildert eben dieser ehemalige Schafherde in Ostafrika, ähnliche Verhältnisse auch wie im Orient, diesen Psalm aus der Sicht eines Schafhirten, aus seiner Erfahrung heraus. Und da erzählt er, dass im Sommer die Schafe eben ganz besonders geplagt wurden durch irgendwelche Insekten, durch irgendwelche Fliegen. Das konnte dann auch zu schweren Erkrankungen bei den Schafen führen, und die Schafe waren sehr gereizt in dieser Zeit und manchmal wie wahnsinnig. Und dann ging er hin und salbte diese Schafe mit Öl. Das heißt, er linderte ihre Not mit Öl, indem er die wunden Stellen, die entzündeten Stellen mit Öl einrieb. Es war dann eine Mischung, wie ich las, aus Leinöl, Schwefel und Teer. Und das half wunderbar. Die Schafe kamen sofort zur Ruhe. Sie wurden derart erquickt, so möchte man sagen, dass sie sich riesig freuten, das konnte man sehen an ihren Reaktionen, riesig freuten über die Linderung ihrer Not, ihrer Schmerzen, ihrer Plage. Wenn wir dieses Bild einmal vor Augen haben und wissen, dass das Öl in der Bibel immer auch ein Symbol ist für den Heiligen Geist, dann können wir es so anwenden, so übertragen, dass wir sagen, ja, auch wir sind immer wieder verwundet und auch wir haben immer wieder unsere Plagen in unserer Seele und unsere Nöte. Und wenn dann der Heilige Geist hineinkommt durch das Wort Gottes in diese Not, dann kommen wir wieder zur Ruhe. Dann wird die Gereiztheit und all das, was damit verbunden ist, mit diesen Plagen, überwunden. Und wir werden wieder erquickt und können wieder zuversichtlich und getrost sein. So kann man natürlich das hier auch verstehen. Aber was David hier gewiss auch vor Augen hat, ist ein Festmahl. Das ist natürlich schwierig in Verbindung mit dem Hirten und den Schafen zu bringen, aber er gebraucht hier dieses Bild eines Festmahls, wenn er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Mein Becher fließt über, so heißt es da. Das ist das Bild eines Mahls, eines Festmahls, eines Freudenmahls. Und zwar angesichts der Feinde. Also die Feinde spielen hier eine große Rolle, wie wir uns das auch immer vorstellen mögen. Aber hier handelt es sich um jemanden, der angesichts der Feindschaft von außen, wenn wir jetzt an die Schafe denken, sie werden ja auch immer wieder bedroht, ja, um jemanden, der angesichts der Feindschaft von außen angesichts seiner Feinde trotzdem fröhlich ist, zuversichtlich ist, sich nicht einschüchtern lässt und hier ein Fest feiert, ein Festmahl hält. Das müssen wir uns einmal vorstellen, was das hier für ein Bild ist, das David gebraucht. Normalerweise würden wir alle erschrecken, wenn wir unsere Feinde sehen würden. Und wenn wir sehen würden, wie übermächtig sie sind, die Feinde. Aber dieses Bild, das David hier gebraucht, zeugt davon, dass derjenige, der sich unter der Obhut des guten Hirten weiß, sich nicht erschrecken muss, keine Angst zu haben braucht vor den Feinden. Ein Bild wirklich der Ruhe und des Friedens, von dem wir ja auch neulich schon gehört haben, dass er uns in Schutzhaft nimmt, dass er höher ist als alle Vernunft in Christus Jesus. Wir haben ja in der Bibel es immer wieder zu tun mit verschiedenen Zeiten, mit verschiedenen Aspekten der Wahrheit. So lesen wir beispielsweise im Epheserbrief, dass unser Glaubensleben ein Kampf ist, dass wir es zu tun haben mit Mächten der Finsternis. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir möchten sie gewinnen, Menschen gewinnen, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen aber gegen Mächte der Finsternis. Und deshalb brauchen wir die ganze Waffenrüstung Gottes. Epheser Kapitel 6. Das Glaubensleben wird hier als ein Kampf dargestellt. Immer wieder gebraucht der Apostel Paulus aus diesem Bereich des Soldatendaseins bestimmte Bilder, um Wahrheiten der Heiligen Schrift zu veranschaulichen. Hier ist es ein ganz anderes Bild, das Bild der Ruhe, des Friedens, der Gelassenheit, des Getrostseins angesichts des Feindes, der Ruhe, ein Fest. Wir wissen alle, dass unser Leben in der Nachfolge Jesu, unser Glaubensleben, nicht immer ein Fest ist. Aber hier wird dieses Bild gebraucht, um eine ganz spezielle Seite unseres Glaubenslebens zu veranschaulichen. Dass wir mittendrin im Krieg Frieden haben dürfen. Mittendrin, angesichts unserer Feinde, dürfen wir froh sein, dankbar sein, ja, dürfen wir ein Fest feiern. Dieses Bild haben wir hier vor Augen. Ich dachte an das Geschehen ist, das uns in der Apostelgeschichte Kapitel 4 berichtet wird, von der Gemeinde, die von außen bedroht wurde. Da kam man zusammen, man berichtete, die Apostel kamen zur Gemeinde und berichteten, was ihnen widerfahren war, wie man sie bedroht hatte. Man hatte sie geschlagen und man hatte zu ihnen gesagt, also wenn ihr weiter so macht und verkündigt immer noch den Namen Jesus hier in unserer Stadt, dann geht es euch wirklich an den Kragen. Dann kamen sie zusammen und was taten sie? Sie beteten. Das Wichtigste. Sie beteten zusammen. Sie debattierten nicht großartig oder verrenkten sich das Gehirn, weil sie irgendwie einen Ausweg suchten, sondern sie beteten. Mittendrin in der Not suchten sie ihren Gott und baten, worum? Um Freimut. Um Unerschrockenheit in dieser Situation. Sie baten also nicht in erster Linie darum, Herr, halte doch deine Hand über Petrus und Johannes, dass ihnen nichts passiert, sondern gib ihnen Freimut, dein Evangelium unerschrocken zu verkündigen. Und die Antwort auf ihr Gebet war, dass der Geist Gottes sie ganz neu erfüllte. Und mit großem Freimut verkündigten sie das Evangelium. Damals war es so, dass Gott eben auch mit diesen Zeichen und Wundern die Evangeliumsverkündigung begleitete, als eine Bestätigung dafür, dass sie die rechte Botschaft verkündigten. Damals war das so in dieser Weise erforderlich, in der Anfangszeit der Gemeinde Jesu. Also Unerschrockenheit, das brauchten sie angesichts der Bedrohung von Seiten ihrer Feinde. Und ihr Lieben, das brauchen wir auch. Denn die Feindschaft gegen die Gemeinde Jesu wird immer größer. Das zeigen uns die letzten Jahre. Die ganze Entwicklung in den letzten Jahren zeigt, dass die Feindschaft der Gemeinde Jesu gegenüber immer größer und massiver wird. Und das wird nicht weniger. Es sei denn, wir passen uns an. Ja? Es sei denn, wir suchen die Gunst unserer Gesellschaft, die Gunst der Welt. Aber die Bibel sagt uns, habt nicht lieb die Welt. Und wenn mich die Welt gehasst hat, so wird sie euch auch hassen, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Der Diener ist nicht über seinem Meister. Das heißt, der Wind, der Gegenwind wird uns mehr und mehr und immer stärker ins Gesicht blasen. Da dürfen wir uns keiner Illusion hingeben. Und was brauchen wir da? Da brauchen wir Unerschrockenheit, Freimut. Die Bibel nennt das Paresia. Freimut. Genau das ist das, was hier auch in diesem Bild steckt im Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Brauch mich nicht zu fürchten. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Du darfst bezeugen, dass Jesus der einzige Weg ist. Brauchst dich nicht zu fürchten vor denen, die sagen, es gibt auch noch andere Wege, ja? Nein, es gibt nur einen Weg, den Herrn Jesus Christus und sein vergossenes Blut am Kreuz auf Golgatha. Auch das gehört zu dem Guten und zu der Barmherzigkeit Gottes, die uns folgen werden in diesem Jahr, uns begleiten werden in diesem Jahr. Für wahr also, gewiss oder auch ja, nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Ich sagte begleiten, das ist viel zu schwach. Das entspricht eigentlich nicht dem, was hier steht. Sondern hier steht ein Ausdruck, der sehr, sehr stark ist. Wir müssten übersetzen mit Gutes und Barmherzigkeit werden mir nachjagen, mein Leben lang. Nachjagen. Wir kennen das Wort aus dem Philipperbrief. Ich jage ihm aber nach, sagt der Apostel Paulus. Hier geht es also umgekehrt. Hier jagt Gott uns hinterher. Er ist uns auf den Fersen. Und zwar hartnäckig. Mit all dem Guten und all der Barmherzigkeit, über die wir jetzt gerade ein wenig gesprochen haben. Man könnte ja über jeden Vers eine eigene Predigt halten. Ja, vielleicht sogar zwei. Oder noch mehr. Es hat immer wieder Menschen gegeben, die dazu in der Lage waren. Wir haben diese Dinge ja jetzt nur angerissen hier. Diese guten Dinge, die Dinge der Barmherzigkeit. Dass der Herr uns versorgen wird, dass er unsere Seele wieder erneuert, dass er uns führt durch die dunklen Täler hindurch, dass er uns tröstet mit Stecken und Stab, dass er uns einen Tisch bereitet angesichts unserer Feinde. Wir haben das ja nur angerissen. Das ist das Gute und Barmherzigkeit. Und damit jagt Gott uns hinterher. Ja, was wollen wir denn mehr, ihr Lieben, in diesem Jahr? Das ganze Jahr hindurch. Denn das Jahr 2014 sollten wir noch einige Jahre leben, wird von unserem Leben umschlossen. Mein Leben lang heißt es ja hier. Mein Leben lang. Also dann auch dieses noch vor uns liegende Jahr. In diesem Jahr wird die Barmherzigkeit Gottes uns alles Gute schenken und wird Gott hinter uns her jagen. Er geht uns nicht nur voran, sondern er jagt uns auch hinterher. Nicht um uns Böses zu tun, nicht um uns zu richten durch das Schwert des Gesetzes, sondern um uns wohl zu tun in jeder Hinsicht. Und dann erreicht nun dieser Psalm seinen Höhepunkt. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist das Schönste für David. Hier geht es nicht nur um Segnungen, sondern hier geht es um die Gegenwart Gottes. Hier geht es um ihn selbst. Ihr Lieben, lasst mich mal diese Frage stellen. Worum geht es euch? In erster Linie um bestimmte Segnungen und Wohltaten Gottes? Oder geht es euch in erster Linie um ihn selbst? Wenn Besuch kommt, der Onkel kommt, und bringt ein paar Geschenke mit für die Kinder, dann freuen sich die Kinder schon auf das nächste Mal. Aber ob sie sich auf den Besuch des Onkels freuen, das ist die Frage. Worum es ihnen geht? Nun, den Kindern wollen wir das nicht übel nehmen, ja? Aber wie steht es mit uns in unserem Verhältnis zu Gott, zu unserem guten Hirten? Geht es uns wirklich um ihn selbst oder wollen wir nur etwas von ihm? Und David ging es um ihn selbst, um seine Gegenwart. Deshalb spricht er hier vom Haus des Herrn, denn dort war Gott gegenwärtig. Im Zelt, im sogenannten Zelt der Begegnung. Später dann im Tempel, der ja zur Zeit Davids nicht gebaut werden durfte, weil David ein Kriegsmann war. Aber unter Salomo, dem Friedefürsten, so könnte man sagen. Dort war also Gott gegenwärtig, dort redete Gott. Dort brachte man Opfer dar. Dort betete man zu Gott. Und das ist es, was uns der Herr hier zusagt und was uns das Kostbarste sein darf für dieses neue Jahr. Das ist nicht ein vielleicht oder ein möglicherweise, sondern eine feste Zusage, dass der Herr selbst bei uns ist und wir Gemeinschaft haben mit ihm selbst. Natürlich offenbart er sich auch in all diesen Segnungen. Er offenbart ja sein Wesen. Aber dass wir uns freuen darüber, dass wir ihn haben, auch im neuen Jahr und ständig in seiner Gegenwart leben dürfen, ständig mit ihm Gemeinschaft haben dürfen, im alltäglichen Leben, nicht nur, wenn wir uns hier mal versammeln, sondern zu Hause in der Stille, aber nicht nur in der Stille, sondern auch mittendrin im Getriebe des Alltags, dürfen wir immer wieder mal zu ihm aufschauen und sagen, Herr Jesus, wie dankbar bin ich, dass ich dich habe, dass du bei mir bist. Ja, dass du in mir wohnst durch deinen Heiligen Geist. Ich habe in dir alles, aber auch wirklich alles. Immer da, das heißt doch auch, wenn wir dann am Ziel sein werden, in der Herrlichkeit. Immer da, ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich sage manches Mal, Herr, steht irgendetwas zwischen dir und mir? Wenn ich so den Eindruck habe, ist da irgendwie, scheint die Verbindung nicht mehr so klar zu sein, steht was zwischen dir und mir? Im Himmel? Ganz gewiss nicht. Ungetrübte, ewige Gemeinschaft mit ihm und auch untereinander, ihr Lieben. Das ist Herrlichkeit. Wenn ich sein Angesicht sehen werde, das ist Herrlichkeit. Und danach sehnt sich David hier. Über dieses kurze zeitliche Leben hinaus sehnt er sich nach der ewigen Gemeinschaft mit seinem guten Hirten. Wir schließen ab mit einer kurzen Begebenheit, von der ich einmal gehört habe oder vielleicht auch gelesen habe. Ich weiß auch von jemandem, der dabei gewesen ist, der das bezeugen kann, dass das so war. Und zwar handelt es sich um den ersten Gemeindetag unter dem Wort der Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium. Das muss in den 60er Jahren gewesen sein. Kam man also zusammen, ich weiß nicht, es war wohl in Dortmund, große, riesige Veranstaltung mit vielen, vielen Tausenden von Menschen. Heute undenkbar so etwas. Ja, das sieht man den ganzen Niedergang, geistlichen Niedergang in unserem Volk. Bekenntnisbewegung. Ja. Ist heute kaum noch bekannt, möchte man sagen. Also damals war das noch so. Und dann waren natürlich auch die einzelnen Wortbeiträge zu hören. Und dann ging Pastor Wilhelm Busch nach vorne. Er wollte auch was sagen. Er durfte auch was sagen und er hatte auch was zu sagen. Und er fasste sich ganz kurz, ganz anders als ich in meinen Predigten hier. Ja. Er fasste sich ganz kurz. Er sagte, so spricht der Herr, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Sein Wort aus dem Alten Testament. Ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Da sagte er Amen. Da setzte er sich wieder auf seinen Platz. Und das wollen wir mitnehmen für das neue Jahr. Bei all dem, was kommen wird, wir dürfen wissen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Warum? Weil er sich seiner Herde selbst annehmen wird. Amen.